Feureo, der Podcast über Feuer und seine besondere Beziehung zum Menschen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Feureo, in dem sich alles um das Thema Feuer dreht. Heute freue ich mich besonders, einen mittlerweile lieben Freund von mir begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt Frank Peter. Wir kennen uns ja jetzt schon seit 20 Jahren. Damals, wie ich Brandschutzwesen gelernt habe, warst du mein großer Ausbildner. Dann sind wir auch gemeinsam studieren gegangen, das Brandschutzwesen. Und du warst bei der Feuerwehr, bist nicht mehr bei der Feuerwehr, bist jetzt so wie ich Brandschutzplaner. Aber ich möchte gar nicht so viel erzählen, vielleicht möchtest du dich selber mal kurz vorstellen. Und ja, sprachlich sollte man dich gut verstehen, aber du kommst aus dem Ländle, ne?
Genau, so ist das ja. Ich bin ein Vorarlberger, aber ich habe ja im Zuge meines langjährigen Wien-Aufenthalts, ich bin jetzt nämlich schon seit 40 Jahren in Wien, ja praktisch Hochdeutsch gelernt, ja, wie man hört.
Man hört.
Allerdings muss man dazu sagen, wir haben schon gesagt, das wird so ein bisschen um Feuergeschichten gehen, ja. Da war manchmal schon auch ein bisschen ein Problem, das mit dem Vorarlbergerischen, ja. Also die Kollegen haben mich dann manchmal ein bisschen, ja, veräppelt oder auf die Schaufel genommen, war aber auch ganz lustig. Mein Name ist Frank Peter, bin in Bregenz geboren, ja, und bin zum Studieren nach Wien gekommen, habe Maschinenbau, Studienrichtung Verfahrenstechnik an der TU Wien studiert. Und danach hat es mich eigentlich gleich als meinen ersten fixen Job zur Feuerwehr verschlagen. Und das war dann 1995, habe ich begonnen, habe damals mit der Offiziersausbildung begonnen. War auch ganz klar, wir müssen auf jeden Fall vor Weihnachten fertig sein, weil die anderen wollen in Urlaub gehen, wir sollen die Dienste übernehmen über Weihnachten. Und nach der Ausbildung dann beginnt man mal mit dem schönen Titel Brandkommissär, Amtstitel, wir leben in Österreich. Und ja, in weiterer Folge war ich dann eben 12 Jahre bei der Berufsfeuerwehr Wien und war, einerseits hat man dort ja 2 Jobs, einerseits ist man Einsatzleiter auf einer Hauptfeuerwache und andererseits hat man Geschäftsdienst. Das war dann bei mir der vorbeugende Brandschutz. Und der vorbeugende Brandschutz hat mir dann auch dazu geführt, dich kennenzulernen, lieber Werner. Sprich, dann ich als Vortragender beim Brandschutzlehrgang. Du damals noch als interessierter Mithörer, wobei interessiert bist du bis heute geblieben. Ja, und heute kennst du den Brandschutz genauso gut aus wie ich. Was mich dann sehr gefreut hat, dass du mich eigentlich überredet hast, nochmal studieren zu gehen. Das heißt, wir haben uns dann ja sozusagen Tage und Nächte in Dresden um den vorbeugenden Brandschutz gekümmert und gelernt. Es war eine schöne Zeit auch. Ja, und wir wollen allerdings heute ja eher mal zurückblicken auf die Zeit bei der Berufsfeuerwehr Wien, wo ich sehr viel erlebt habe. Spektakuläre Einsätze, interessante Einsätze, traurige Einsätze. Die traurigen werden wir aber eher weglassen, ja, sondern wir werden eher, würde ich sagen, die lustigen, schönen Einsätze, von denen es auch sehr viele gibt bei der Feuerwehr, betrachten.
Du bist jetzt sehr schnell von deinem Maschinenbaustudium zur Feuerwehr rübergegangen. War das Feuerwehrwesen was, was dich als Kind immer schon fasziniert hat? Also hast du da diese Begeisterung gehabt? Warst du bei der Feuerwehrjugend oder wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann Feuerwehrmann geworden bist?
Ich habe gar nie was mit der Feuerwehr zu tun gehabt. Weder in meiner Jugend noch war ich jemals bei einer freiwilligen Feuerwehr. Es war eigentlich so, ich wollte immer Pilot werden. Ja, das habe ich auch wirklich ziemlich strikt verfolgt, ja. Aber da ist nichts draus geworden. Also habe ich brav weiter studiert, sonst hätte ich mein Studium wahrscheinlich auch nicht abgeschlossen, habe ich brav weiter studiert. Und das war dann ganz interessant, wie ich auf die Berufsfeuerwehr Wien aufmerksam geworden bin. Es gab eine Stellenausschreibung, die an der TU Wien ausgehängt war. Und die war äußerst amüsant, ja, wie sie geschrieben war. Ja. Man darf keine Scheu haben vor Verletzten. Und war so ein bisschen beschrieben, was man zu tun hat. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Damals war ich aber noch gar nicht fertig. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich mir gedacht, eigentlich, das wäre doch was. Ja? Und habe bei der Berufsfeuerwehr Wien angefragt, habe gesagt, ob sie Leute suchen, ob sie Akademiker suchen. Und sie gemeint, ja, und ich kann mich bewerben. Und habe gesagt, ja, bevor ich mich bewerbe, ich möchte mal wissen, wie ist denn das Berufsbild? Und bin dann einen Termin gekriegt, bin zur Feuerwehr marschiert, habe mich dort mit einem Offizier zusammengesetzt und habe den gelöchert, wollte wissen, was macht man bei der Berufsfeuerwehr. Also wie schon gesagt, ohne Vorahnungen hinkommen. Und der hat mir Geschichten erzählt, ja, und von Einsätzen erzählt. Und Die ganze Nacht sind die Einsätze durchgegangen. Und ich weiß noch gut, ich bin zu meiner damaligen Freundin zurück nach Hause gekommen und habe gesagt, ich weiß noch nicht, ob das was für mich ist, das ist ja nicht auszuhalten. Die sind den ganzen Tag auf Achse und nebenbei sollen sie auch noch was arbeiten, ja? Also geschäftliche Tätigkeit durchführen. Und da haben sich viele neue Fragen ergeben für mich, für die Berufsfeuerwehr Wien, wie das wohl sein wird. Und habe mir einen zweiten Termin angesucht. Der wurde dann schon ganz widerwillig nur angenommen, dieser zweite Termin. Und ich bin dorthin gekommen und der Herr hat irgendwie so gemeint, der Offizier, ja, also sind Sie doch eigentlich froh, wenn Sie sich bewerben dürfen? Ja, was interessiert Sie da eigentlich noch mehr? Und ich habe gesagt, naja, ich hätte noch die Frage und jene Frage und dergleichen. Ja, schließlich und endlich habe ich mich nicht abschrecken lassen. Und dann hat 1995, am 1. Jänner, hat die Ausbildung begonnen. Und da macht man wirklich auch, fängt man wirklich an, und damals war es so, fängt man an, als Feuerwehrmann am Löschfahrzeug mitzufahren. Und zwar am ersten Tag, wenn man dort ist. Man hat keinen blassen Schimmer, man kennt die Gerätschaften nicht, keine Ahnung. Ja, sitzt da am Löschfahrzeug oben und fährt einmal bei den einfachen Einsätzen mit. Das heißt, wirklich einmal so richtig ins Wasser gestoßen, learning by doing. Und dann natürlich ist das sehr intensive Ausbildung, vor allem technischer Natur, natürlich auch das Feuerwehrwesen. Und muss dazu sagen, ich bereue es nicht. Ja, es ist ein ganz tolles Arbeitsfeld. Ja. Man hat es auch mit einem tollen Team zu tun. Und vor allem das Team, das braucht man auch, damit man die Einsätze auch entsprechend bewältigen kann. Ja, und sozusagen, das ist, wie ich zur Feuerwehr gekommen bin. Ja. Keine Vorbildung gehabt, keine freiwillige Feuerwehr davor, hat sich so ergeben.
Ist das Berufsbild, kann man sich das wirklich so vorstellen? Also bei der Berufsfeuerwehr ständig läutet die Sirene, ständig gibt es Alarm, ständig ist man draußen. Oder ist das ein Bild, das man irgendwie so idealisiert vor sich hat und der Beruf in Wirklichkeit doch ein bisschen anders ausschaut?
Ja, ich würde sagen, das ist natürlich schon ein bisschen idealisiert, dass man ständig auf Achse ist und ständig Einsätze hat. Ja. Also die Einsätze lassen manchmal richtig auf sich warten. Ja, dafür gibt es dann wieder Tage, da hat man ganz viele Einsätze. Also das ist natürlich nie wirklich ein Konstant. Und ich war immer auf sehr stark ausfahrenden Wachen, also Favoriten Maria Hilf, Hernals, wo es sehr, sehr viel Einsätze gibt. Ich erinnere mich auch noch zu meiner Zeit in Hernals. Hernals war damals noch ganz eine alte Bausubstanz, hat nicht mit Feuer zu tun, aber ich würde sagen, einmal in der Woche sind wir ausgefahren und haben irgendwo eine Wohnung gebölzt, also sprich unterstellt, weil wieder irgendwo was durchgemarscht war. Das hat sich dann im Laufe der Jahre natürlich auch alles gebessert. Aber es gab dann schon Tage, wo man eventuell durchaus mal 4-5 Mal ausgefahren ist. Manche Einsätze dauern lang, ja, manche Einsätze sind ganz kurz, wie zum Beispiel eine Brandmeldeauslösung, also wenn eine Brandmeldeanlage auf Alarm geht und die Feuerwehr hinfährt. Es kann natürlich auch ein langer Einsatz werden, wenn es wirklich brennt, aber sehr häufig ist es auch so, dass nur eine Fehlauslösung ist oder eine Täuschungsauslösung, ein Täuschungsalarm. Dann ist es eher ein kurzer Einsatz. Und was allerdings schon immer wieder eben auch vorkommt, was ja unser Thema ist, dass es wirklich brennt. Ja, und die Einsätze, die können auch sehr, sehr lange werden und auch sehr intensiv werden.
Da hast du mir im Vorfeld einmal von einer Brandmeldeauslösung zu einer Weihnachtsfeier erzählt, wenn ich mich richtig erinnern kann. Da hast du eine Geschichte einmal erlebt.
Ja, das gehört in die Kategorie der lustigen Einsätze. Ja. Wenn man so zur Weihnachtszeit Brandmeldeauslösung, es war auf der Hauptfeuerwache Donaustadt und normalerweise geht der Offizier nicht mit bei der Erkundung innerhalb des Gebäudes, da schickt man die Mannschaft. Aber nachdem ich recht neu dort war, habe ich beschlossen, ich möchte mir das jetzt auch anschauen, wie das Hotel aufgebaut ist, was es alles gibt, wie es örtlich ausschaut. Denn so Ortskenntnis ist immer vom Vorteil. Und habe beschlossen, dass ich mitgehe. Und dann sind wir ganz oben in einen Raum gekommen, da war gerade eine Riesenparty im Gange. Ja. Und zu 75% würde ich sagen, waren das Frauen. Ja. Und die haben gerade ihre Weihnachtsfeier dort gehabt. Und es gab damals schon einen Feuerwehrkalender. Und plötzlich ist einer der Frauen hat es erkannt und hat gesagt, das sind die vom Feuerwehrkalender. Ja. Und ich muss echt dazu sagen, die Frauen haben dann angefangen, meinen Jungs richtig an die Wäsche zu gehen. Ja. Die haben sich auch nicht wirklich wahnsinnig gewehrt. Ja. Die waren eigentlich der Meinung, sie brauchen den Chef nicht mehr, der kann jetzt gehen. Der Brandmelder ist eigentlich durch den Zigarettenrauch, also man muss wirklich viel rauchen, damit er auslöst, durch den Zigarettenrauch ausgelöst worden. Also es war keine Brandgefahr. Ja, und ich habe dann meine armen Feuerwehrleute genötigt, dass sie mit mir einrücken, ja. Und die ganzen Frauen dort waren natürlich unglaublich traurig, dass ich ihnen jetzt die ganzen Models vom Feuerwehrkalender wieder mit heimnehme, ja. Aber ja, Dienst ist Dienst und Vergnügen ist Vergnügen.
Aber Sie haben sich dann auch wenigstens dann nicht noch mehr mit dem Rauchen beschäftigt, um euch wiederzuholen. Also das war ein einmaliger Einsatz.
Ja, das war einmalig, muss man dazu sagen. Vielleicht hätten sie natürlich auch einen Druckknopfmelder drücken können, dann wären wahrscheinlich noch viel mehr Leute gekommen. Ja. Aber sie haben es dann bleiben lassen. Ja.
Jetzt wollen wir mal keine Tipps geben, wie man die Feuerwehr rasch zu sich holt. Ne?
Naja, das ist doch eigentlich wichtig, dass man weiß, wie man die Feuerwehr rasch zu sich holt. Wir haben einerseits die Notrufnummer. Ja. Viele Leute vergessen oft stehen mehrere Leute dort, alle schauen zu und keiner ruft an. Ja. Also der Feuerwehrnotruf 122, den muss man wissen. Ja, und ich glaube, dass auch wichtig ist, dass man weiß, wenn man auf den Druckknopfmelder draufdrückt, dass dann nicht unbedingt, aber normalerweise die Feuerwehr kommt.
Und man soll sich nicht darauf verlassen, dass das jemand anderer erledigen wird. Also wenn man ein Gefahrenereignis sieht, Brand oder wie auch immer, wo man die Feuerwehr benötigt, dann auch wirklich alarmieren.
Aber auch möchte ich jetzt gerade noch dazu sagen, weil wir gerade beim Thema sind, Feuerwehr alarmieren. Ja, auch wenn man Druckknopfmelder drückt, jedenfalls nochmal anrufen. Ja, einerseits fährt die Feuerwehr bei einer Brandmeldeauslösung mit einer anderen Einsatzstärke, also wie wenn jemand mündlich einen Brand meldet, das heißt, da kommen mehr Fahrzeuge, und andererseits erkennt man das nicht, ob der Druckknopfmelder wirklich mit einer Alarmübertragung zur Feuerwehr weitergeleitet ist oder nicht. Es kann auch eine reine sogenannte interne Brandmeldeanlage sein, das heißt, die nur intern im Gebäude einen Alarm gibt und nicht weitergeschalten ist an die Feuerwehr. Deswegen, ganz wichtig, auch wenn man so einen Druckknopfmelder drückt oder wenn ein Brandmelder auslöst, und es gibt tatsächlich einen Brand, jedenfalls unbedingt noch die Feuerwehr mit 122 alarmieren.
Du hast jetzt von diesen vielen Einsätzen gesprochen. Die Feuerwehr verbindet man natürlich immer mit Brandeinsätzen. Ist das vom Verhältnis her, sind es wirklich überwiegend Brände, diese Einsätze, zu denen du fährst, oder ist das ganz unterschiedlich? Du hast erst von Pölzen gesprochen, von Wohnungen, die kurz vorm Zusammenbrechen sind. Was sind so diese üblichen Einsätze, die die Feuerwehr zu bewältigen hat?
Also die Brandeinsätze liegen vielleicht bei 20% maximal. Und da wird auch der ganz kleine Brand dazu gezählt. Also auch das Löschen eines Mistkübels auf der Straße zählt als Brandeinsatz. Ja, aber genauso zählt zum Beispiel der Brand der Hofburg als ein Einsatz. Die vielen anderen Einsätze, würde ich mal sagen, würde ich so klassifizieren, dass die Berufsfeuerwehr Wien auch ein bisschen der Hausmeister von Wien ist. Ja, das heißt, wenn es jemand durch die Decke tropft, dann ruft er auch die Feuerwehr an. Ja, kommt vielleicht gar nicht auf die Idee, dass er selber einen Stock höher geht und vielleicht nochmal anklopft. Das macht dann halt die Feuerwehr. Ja, angefangen von Autos wegräumen auf der Straße. Ja, warum macht das die Feuerwehr? Naja, wenn in Wien die Tangente steht, ja, dann ist das ein öffentlicher Notstand, wenn wir Stau haben über 20 Kilometer. Das heißt, da gibt es viele, viele Tätigkeiten und dann eben auch sehr viele technische Einsätze. Angefangen natürlich auch von Einsätzen bei Baugebrechen. Ja. Andererseits aber natürlich auch, wenn Personen verunfallen bei einer Bauvorhaben. Und natürlich auch im Grunde genommen alles, was einfach mit Rettung von Menschen zu tun hat. Das muss nicht unbedingt der Brandfall sein. Das kann natürlich auch sein, dass eine Person in Zwangslage gerät, dass eine Person irgendwo droht abzustürzen.
Aber ich kann mich an eine Geschichte erinnern, weil du sagst, Fahrzeuge wegräumen und Menschen aus Zwangslagen befreien, dass Fahrzeuge dann auch einmal in einem Flussbett stehen und Personen da in eine Zwangslage geraten. Wie war denn die Geschichte?
Bauarbeiten im Wienfluss. Ja. Das heißt, es gibt ein paar Abfahrten in Wienfluss runter. Sage jetzt nicht wo, nicht, dass jemand ausprobiert. Und da waren zwei Bauarbeiter unten mit einem Pritschenwagen und haben Bauarbeiten durchgeführt im Wienfluss. Und der Wienfluss kann ganz schön gemein sein. Also durch ein Gewitter ist der Wienfluss in kürzester Zeit extrem angeschwollen. Der eine konnte sich noch in Sicherheit bringen, der war nicht mehr da. Aber der andere, dem ist nichts anderes übrig geblieben, wie sich an diesen schrägen Rand von diesem Flussbett hinzustellen. Und der Fluss ist in kürzester Zeit auf ungefähr 2 Meter Flusstiefe angeschwollen. Und unter ihm sind die Wellen geschwappt, er ist dort an der Wand gehängt. Das war das Bild, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und alarmiert wurde die Hauptfeuerwache Maria Hilf, also Kommandofahrzeug, 2 technische Fahrzeuge, auch die Drehleiter und ein Fahrzeug von Altmannsdorf. Und das Thema war dann, dadurch, dass so stark geregnet hat, war die Ausfahrt Richtung Westen komplett blockiert. Und wir haben es dann geschafft, mit dem Kommandofahrzeug einfach über den Fahrradweg zu fahren, neben den Bäumen. Das ist aber mit den anderen Fahrzeugen nicht ausgegangen. Und dann sind wir dort angekommen und haben einmal übers Geländer geschaut. Dann habe ich den armen Mann da unten an der Wand stehen gesehen, also wirklich mit angstverzerrtem Gesicht. Ja. Es war auch wirklich gefährlich. Also wäre er dort reingefallen, weiß nicht, ob man das überlebt, durch den Wimfluss durchschwimmen. Es war ein reißender Fluss inzwischen. Und bin dann, nachdem wir nichts anderes mitgehabt haben, weil die Löschfahrzeuge noch gefehlt haben, bin ich zu unserem Fahrmeister hingegangen. Das ist der, was mit dem Kommandofahrzeug fährt. Und ich habe gesagt, ich brauche ganz dringend das Abschleppseil. Dann hat er mir gesagt, nee, tut mir leid. Also unsere Kommandofahrzeuge haben kein Abschleppseil, sowas braucht man nicht. Da habe ich gesagt, ja, ich würde jetzt aber ganz dringend eins brauchen. Und dann haben wir halt ein Auto aufgehalten und wollte gerade von dem, das dürfen wir auch im Einsatz, gerade von dem das Abschleppseil haben. Ja, aber in der Zwischenzeit ist dann Gott sei Dank das Löschfahrzeug daherkommen. Und da haben wir dann Sicherheitsgeschirr gehabt, also die Feuerwehrleute haben sich abgeseilt zu ihm, haben mir Sicherheitsgeschirr angezogen, vorher haben wir mal alleine runtergeschmissen, alleine in der Hand zu haben, das ist schon ein gutes Gefühl, da fühlt man sich schon wesentlich sicherer. Dann haben sie ihm Sicherheitsgeschirr angezogen und dann hat man ihn sozusagen raufgezogen und dann war er in Sicherheit. Aber der hat einen richtigen Schock gehabt.
Du erzählst deine Geschichten ja immer so mit einem leichten Schmunzeln, also der Humor kommt nicht zu kurz, aber im Einsatz selber, also wie ist es dir da als Feuerwehrmann oder wie geht's Feuerwehrleuten im Einsatz? Ich meine, das ist ja eine sehr aufregende Situation, teilweise auch gefährliche Situation. Wie kann man sich das vorstellen? Wie fühlt man sich da oder wie geht man auch mit diesen Belastungen als Mensch um?
Also man ist natürlich beim Einsatz und auch vielleicht so, wie ich es vorher geschildert habe, natürlich sehr angespannt. Ja? Und man muss versuchen, Situationen ganz schnell zu analysieren, dann auf Basis dieser Analyse eine Entscheidung treffen, möglichst auch bei dieser Entscheidung bleiben. Das ist immer ganz schlecht, wenn man sozusagen den Plan ändern muss, weil man muss den Plan auch eindeutig mitteilen. Und wenn es einmal gut läuft nach dem Plan, ja, dann hat man dann sozusagen vor allem als Einsatzleiter einmal eine kurze Erholungspause und schaut einmal und kontrolliert, läuft alles so, wie es sein soll. Ja. Aber und man ist natürlich nie ganz alleine. Ich meine, muss man auch dazu sagen, das sind alles erfahrene Leute, ja. Da kommen auch gute Tipps aus der Mannschaft. Aber am Ende des Tages ist natürlich der Einsatzleiter verantwortlich für den Einsatz und was dann wirklich gemacht wird, ja, ist auch meine Verantwortung. Das heißt, ich muss dann von dem Plan, der umgesetzt wird, auch überzeugt sein. Ja, man hofft natürlich auch, dass niemand zu Schaden kommt. Also nicht nur der Dritte, dem man hilft, sondern natürlich auch die eigenen Leute. Die sollen alle wieder gesund nach Hause kommen. Die kennt man ja alle persönlich. Und wenn es denn so Einsatzsituationen sind, die man vielleicht nicht ganz überblickt, aber wo man sich schwer tut, sie zu analysieren oder wo einem Informationen fehlen, um sie zu analysieren, ja, dann ist das natürlich ein echter Stress. Ja, also das ist keine Frage. Ja, das kann wirklich zum Stress werden. Wichtig ist eigentlich, dass es dann irgendwann einmal läuft und gut läuft. Ja, und dann natürlich ist das beinahe wieder so zu sehen wie ein positiver Stress. Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich habe eigentlich einen einzigen Einsatz erlebt, wo ich ratlos war, ja, wo ich im ersten Moment einfach auch nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehe. Das war, wo einfach die Hälfte von einer Hauseck gefehlt hat. Bleibt das Haus jetzt stehen, falls um. Also Erstmaßnahme ist klar, evakuieren, ja, aber was passiert dann? Aber ansonsten eigentlich immer hat sich die Situation analysieren lassen, ja. Man hat einen Plan gefasst, man hat einen Plan mitteilt. Wenn dann eine gute Idee kommt von jemand anderem, ja, dann nimmt man die wahr, ja, und dann sozusagen teilt man mal den Auftrag mit. Ja, Befehl verwende ich nicht so gern, aber es läuft dann wirklich ein bisschen befehlsmäßig ab, so wie beim Bundesheer. Ja. Es soll ja auch jeder wissen, was er jetzt eigentlich machen soll, aber es gibt wesentliche Unterschiede. Also man darf auch denken, was man jetzt tut oder auch rückmelden und sagen, keine gute Idee, funktioniert nicht, dann braucht man Plan B. Ja. Und so läuft es dann eigentlich hoffentlich geordnet ab. Es gibt natürlich immer unglaubliche Überraschungsmomente, mit denen man nicht gerechnet hat, wo man dann sozusagen auch sehr schnell wieder entscheiden muss. Und man wird es nicht glauben, sehr viele Entscheidungen werden aus dem Bauch herausgefasst. Ja? Und da ist ein bisschen auch die Einsatzerfahrung, die man hat, zählt unglaublich. Ja, man hat irgendwie viele, viele, viele Schubladen, so kann man sich es gut vorstellen. Ja? Und die Situation passt jetzt in die Schublade und da weiß ich schon, die Situation, die habe ich schon oft gehabt, da weiß ich ungefähr, wie es läuft, wie mein Plan sein muss. Blöd ist eben, wenn man einen Einsatz hat, der in keine Schublade reinpasst, ja, dann ist es meistens das erste Mal, dass man die Situation hat und dann muss man es analysieren. Das heißt, das ist dann einfach ein größerer Stress, den man dann hat. Viele Einsätze werden zu Routine einsetzen, unter Anführungszeichen. Ja. Also jeder Einsatz ist anders, ja, aber man hat zumindest einmal eine grundlegende Idee. Und wenn dann so ein Einsatz einmal läuft, dann sage ich mal eben so, dann ist der größte Stress vorbei, dann hat man eher überwachende Tätigkeit und Kontrolltätigkeit. Außer die Situation ändert sich schlagartig und sowas kann auch immer passieren. Speziell auch bei Brandfällen. Ja. Also das hat man natürlich nie wirklich in der Tasche, was das Feuer jetzt macht. Das hält sich meistens nicht daran, was wir ihm vorgeben. Auch im vorbeugenden Brandschutz ist so. Ja.
Gibt es da einen Einsatz bei einem Brandereignis, das dir aus deiner beruflichen Zeit besonders in Erinnerung geblieben ist? Also aufgrund seiner Komplexität, seiner Besonderheit, seiner Anspannung oder der Anspannung, die du dabei erlebt hast?
Ja, also Planänderung, da gibt es ein sehr interessanter Einsatz, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das war, glaube ich, die einzige Alarmstufe 2, die ich ausgerufen habe. Und das, nachdem ich vorher über Funk Brand ausgegeben habe, sprich Brand gelöscht. Und das war so ein klassisches Ereignis, wo man eben nicht erkennen konnte, dass sich der Brand weiter ausgebreitet hat. Es war ein Kellerbrand in der Nacht, sehr angenehm. Die ganzen Leute in dem alten Haus, in dem alten Zinshaus, ein Eckhaus auch noch, ja, haben eigentlich den Brand verschlafen. Die haben es gar nicht mitgekriegt, dass wir da am Werken sind. Stiegenhaus war kaum verraucht, man hat es gut lüften können. Ja, der Löschtrupp war im Keller unterwegs, hat die Brandbekämpfung vorgenommen. Ich muss dazu sagen, Kellerbrände sind sehr, sehr gefährliche Brände, auch für die Sicherheit der Mannschaft. Also da will man auch immer ein bisschen hören, kommen die weiter noch vor, ja, tut sich da was. Ja, also auch so eine gewisse Überwachung. Und natürlich wird auch der Atemschutztrupp überwacht hinsichtlich der Zeit, die sie dort unterwegs sind. Ja, und der Atemschutztrupp, ein erfahrener Trupp, muss man dazu sagen, ist dann zurückgekommen und hat mir mitgeteilt, Brand aus. Daraufhin habe ich das der Funkstelle weitergegeben, Brand aus. Und dann ist noch üblich, dass man noch Nachlöscharbeiten hat und sozusagen noch Kontrollen durchführt. Ja, und dann sind wir auf der Straße gestanden. Ein Trupp war unterwegs und hat eben das Treppenhaus und die Gänge kontrolliert. Und plötzlich kam durch diese Durchfahrt aus dem Innenhof eine Rauchwolke, dass wir auf der Straße flüchten haben müssen. Dichter Rauch. Die Feuerwehrleute, die im Stiegenhaus unterwegs waren, haben dann die Rückmeldung gegeben, ja, Flammen im zweiten Stock. Und man dachte, das ist aber Wahnsinn, muss ein Brandstifter sein. Ja, ganz klar, muss ein Brandstifter sein, der hat jetzt irgendwo im ersten Stock anzündet, wenn wir Flammen im zweiten Stock haben. Ja. Erste Reaktion. Dann hat sie aber eigentlich herausgestellt, es brennt nicht im ersten Stock. Ja. Das sind Flammen aus dem Keller. Und das war so, dass es im Innenhof einen Kellerabgang gegeben hat zu einem weiteren Teil des Kellers. Und dort waren sozusagen auch beim Abgang Fenster. Und aus diesen Fenstern, ja, haben die Flammen bis in den zweiten Stock geschlagen. Das heißt, wir haben, obwohl in diesem vorderen Teil schon der Brand aus war, in diesem rückwärtigen Teil hat es eine komplette Durchzündung gegeben. Da hat der Brand irgendwie durch Undichtheiten, die es gegeben hat in der Wand, ja, übergriffen auf den anderen. Ja, und das war so ein klassischer, wie man es halt auch im Film kennt, so ein klassischer Flash-Over, was plötzlich schlagartig durchzündet hat. Das Unangenehme daran war, es sind plötzlich alle Leute aufgewacht. Ja. Es war nämlich eigentlich plötzlich auch laut. Ja. Und plötzlich sind alle Leute aufgewacht und alle am Fenster gestanden und alle wollten gerettet werden. Ja, Stiegenhaus haben inzwischen auch verraucht. Ja. Das hat sich dann eben so eine richtige Druckwelle gegeben, wo es dann Rauch bis ins Stiegenhaus drückt hat und alle am Fenster gestanden, alle wollten gerettet werden. Ja. Und dann hat man plötzlich viel zu wenig Leute, ja. Der Atemschutztrupp, der gerade unten war, der war gerade am Flaschenwechseln, also der stand auch nicht zur Verfügung. Und mein Kollege, ja, aus Mariahilf, ja, ich war nämlich aus Hanals und war in der Mariahilfer Sektion tätig, weil die ja schon beim Brand waren, der hat es mitgekriegt über Funk, was sich bei uns abspielt. Und hat mir dann einmal angeboten, also alles, was er übrig hat, ja, so läuft es sehr kollegial bei der Feuerwehr, das kann er mal vorbeischicken. Da habe ich gesagt, schick alles, was du hast, ich brauche alles. Wie gesagt, dann beginnt nämlich eine relativ umfangreiche Menschenrettung. Und beim Eckhaus hat man ein bisschen das Problem mit einer Drehleiter, dass man ja nur eine Seite bedienen kann, aber leider Gottes auf beiden Seiten die Personen wirklich an einem Fenster gestanden sind, waren nicht jetzt wirklich unmittelbar gefährdet, ja, aber haben einfach Angst gehabt und haben einfach mitgekriegt, es brennt in ihrem Haus. Und das war dann eben der Zeitpunkt, ja, wo ich dann eben die Alarmstufe 2 ausgerufen habe. Was passiert bei einer Alarmstufe 2? Dann sozusagen wird die nächstgelegene Sektion und die nächstgelegenen Feuerwachen alarmiert, ja, und es wird praktisch die Einsatzmannschaft verdoppelt. Das heißt, normalerweise fährt zum Brandereignis ein Kommandofahrzeug, 3 Löschfahrzeuge und ein Drehleiter, ja, und das heißt, das wird dann nochmal verdoppelt. Dann kommt auch noch ein übergeordneter Einsatzleiter, nennt sich Hauptinspektionsoffizier. Und diese ganze Maschinerie hat angefangen anzulaufen. Wir haben dann von der Maria Hilfer netterweise einen Schiebleiter gekriegt. Die haben mal angefangen, mit einem Schiebleiter Menschen in Sicherheit zu bringen. Unsere Drehleiter war auch tätig, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Ein Atemschutztrupp hat Leute über Fluchtfiltermasken ins Freie begleitet. Und die Brandbekämpfung war auch schon wieder im Gange, aber die waren jetzt wirklich sehr schwierig, weil der gesamte Kellerraum wieder im Vollbrand war. Dann muss man zu sagen, nachdem ja eigentlich die nächstgelegene Löschbereitschaft Maria Hilf gewesen wäre, ja, aber die ja auch schon im Einsatz war, ist die Zentrale gekommen. Und die hat dann schon ein bisschen Anfahrtszeit, das dauert, bis sie da sind. Und da teilt man mal mit, also das Dringende, was man jetzt braucht, das vorderste Fahrzeug soll ein Drehleiter sein, damit man die Menschenrettung eben auf der anderen Straßenecke auch durchführen kann. Bis sie eigentlich da waren, haben wir zwar noch die Drehleiter braucht, ja, aber der Brand war schon wieder unter Kontrolle. Ja, ein Großteil der Menschen, die eben um Hilfe gerufen haben, waren gerettet und hat sich dann sozusagen hier schon wieder alles etwas beruhigt. War dann eigentlich ein sehr lehrreicher Einsatz und natürlich ein spannender Einsatz, wo auch alle durchaus unter Stress gestanden sind, aber nachdem alles gut abgelaufen ist, ja, dann sozusagen ist das auch immer ein positiver Stress, den man dort erlebt.
Die Personenrettung, die du angesprochen hast, also vielfach stellt man sich ja vor, ja, das geht ganz schnell, also man stellt die Leiter ans Fenster und die Personen huschen herunter, aber ich glaube, man muss sich wirklich vor Augen führen, wie lange es dauert, bis man eine Person über das Fenster und über die Leiter dann in Sicherheit bringt. Also die Feuerwehr schafft ja in 30 Minuten, würde ich sagen, so 10, vielleicht maximal 15 Personen über so eine Leiter zu retten, mehr ist nicht möglich, ne?
Ja, man muss immer unterscheiden, es gibt natürlich die Drehleiter. Die Drehleiter, da kann man normalerweise im Korb 2 Personen mitnehmen. Wenn es wirklich brenzlig ist, muss man auch dazu sagen, dann ist der Korbmann immer unbedingt der Zarteste. Dann, wenn jemand nicht übersteigen will in den Korb, ja, dann packt er einmal am Schlawittchen und zieht ihn in den Korb rüber. Ja, also da wird er nicht lange rumgewackelt. Viel schwieriger sind diese Rettungen über die tragbare Schiebleiter. Ja. Man darf nicht übersehen, wir haben eine Rettungshöhe in Wien von 11 Metern. Ja, das heißt aber, die Person muss 11 Meter, aus 11 Metern Höhe selber über die Schiebleiter runtersteigen. Und es ist schon sehr schwer, aus einem Fenster auf diese Schiebleiter rauszusteigen, ja, und dann die Schiebleiter runtersteigen. Der Feuerwehrmann versucht, die Person natürlich zu sichern, indem er vor ihr geht, also oder hinter ihr geht, je nachdem, wie man es jetzt betrachten will. Ja. Aber Rettungen mit Schiebleitern sind eine ganz aufwendige Sache. Und die Manipulation der Schiebleiter, ja, das ist ein Riesengerät, die ist ja 14 Meter lang, ja, und hat 2 Stützen. Das heißt, es wird auch wirklich einsatzmäßig trainiert, wie man mit dieser Schiebleiter umgeht, wie man sie aufstellt, ja, wie man sie an andere Stellen wieder hinstellen kann und dergleichen. Das ist also wirklich fast wie exerziermäßig geübt, damit es auch im Einsatzfall hinhaut. Und also Menschenrettungen über Schiebleitern habe ich eben dann selber auch schon erlebt und ist aber eigentlich eine sehr schwierige Sache. Und nachdem wir alle älter werden, ja, und die Bevölkerung älter wird, wird es auch immer die Frage werden, ob das eigentlich noch das Maß der Dinge ist, die Rettung über tragbare Leitern.
Man muss aber auch dazu sagen, weil du zuerst ja auch erwähnt hast, dass die Personen ja eigentlich schon wieder in Sicherheit waren, der Brand war unter Kontrolle, dass ja Wohnungen, also Wohnungen nach heutigem Standard, wenn das Brandereignis nicht selber in der Wohnung ist, sind Personen dort in ihren Wohnungen sicher. Also die Türen zu den Gängen hinaus, die haben einen gewissen Feuerwiderstand, das heißt auch die Wände, das heißt man kann sich über einen ausreichend langen Zeitraum in seiner Wohnung sicher aufhalten. Wichtig ist, dass man eben nicht die Tür öffnet zum Gang hinaus und in der Wohnung bleibt. Ich glaube, das können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als Beruhigung mitgeben, wenn es einmal im eigenen Wohnhaus brennt.
Ja, du erwähnst eine ganz wichtige Sache. Die Probleme, die ich jetzt hier ein bisschen geschildert habe, das ist vor allem bei unseren alten Zinshäusern, ja. Also wo die Wohnungseingangstüren keinen Feuerwiderstand haben, wo die Wohnungen Fenster zu den Gängen haben, wo die Stiegenhäuser nicht von den Gängen abgetrennt sind, die bereiten der Feuerwehr natürlich im Brandfall wesentlich mehr Mühen als wie moderne Wohnungen mit Feuerschutztüren, ja, wo es auch diese Öffnungen einfach gar nicht gibt, einen Gang raus. Also ein Riesenunterschied. Wenn ich dann immer so diese dramatischen Einsätze schildere, dann bezieht sich das meistens wirklich auf alte Bausubstanzen. Also man kann sich in der eigenen Wohnung schon sehr sicher fühlen. So wie du gesagt hast, im Grunde genommen sind die Personen unmittelbar gefährdet in der Wohnung, also die im unmittelbaren Brandereignis sind, aber die anderen Personen eigentlich sind in ihrer Wohnung sehr sicher.
Ja, und für die Personen, die von einem Brand in der eigenen Wohnung betroffen sind, müssen wir jetzt noch den Tipp melden, raus aus der Wohnung, aber hinter sich bitte die Tür zumachen, nicht zum Gang offen lassen.
Ja, das ist auch ganz wichtig, ja, raus aus der Wohnung, ja, Türe hinter einem zumachen. Handy mitnehmen wäre auch nicht schlecht, aber nicht lang suchen, ja, also entweder findet man es oder hat es dabei, ansonsten sich selber ganz schnell in Sicherheit bringen. Man kann natürlich auch noch erste Löschversuche machen, ja, aber wenn Löschversuche nicht funktionieren, dann lieber Wohnung verlassen. Natürlich die anderen, die sich auch in der Wohnung aufhalten, warnen, mitnehmen. Und dann darf man natürlich eines nicht übersehen. Wir haben natürlich schon seit einiger Zeit die Verpflichtung, dass wir in Neubauten auf jeden Fall Rauchwarnmelder haben. Und die haben sicherlich auch einen wesentlichen Faktor auf die Sicherheit.
Dass man überhaupt einmal munter wird, wenn der Brand in der Nacht ausbricht.
Ja, es gibt Menschen, die sind bei einem kleinen Schwelbrand in der Nacht friedlich entschlafen.
Ich kann mich jetzt an eine Geschichte erinnern, weil du zuerst erwähnt hast, Alarmstufe 2 und der Brand ist wieder aufgeflammt, dass du bei einem Einsatz warst, wo am gleichen Tag die Feuerwehr dann später dann doch noch einmal hin hat müssen. Wie war denn die Geschichte?
Ja, das ist natürlich jetzt ungut, dass du dich an solche Geschichten erinnerst, ja, weil das war jetzt vielleicht ein bisschen eine Fehleinschätzung des Einsatzleiters, ja. Also, aber ich erzähle es trotzdem. Es ist Gott sei Dank ja nicht kein großer Schaden entstanden. Es war auch ein Wohnungsbrand in einem alten Zinshaus. Wohnungsvollbrand, also die Gegenstände sind sozusagen wirklich alle im Brand gestanden. Und es war Tramdecke und die Tramdecke, die Feuerwiderstand der Tramdecken darf man gar nicht unterschätzen. Also die können was, ja. Aber nichtsdestotrotz kriegen sie nach einem Brandereignis, vor allem in dieser Intensität, kriegen sie einfach Risse im Putz. Und da muss man kontrollieren dann und schauen, ob das Feuer dann in die Decke reinkommen ist oder nicht. Den Auftrag haben meine Leute auch gehabt, da habe ich ihnen gesagt, kontrolliert die Decke. Die Decke wurde kontrolliert. Man macht dann eines, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ja, dass vielleicht irgendwo doch nur irgendwie ein Glutnest übersehen worden ist, dann macht man Nachuntersuchung. Aber bei dem Brand dort war ich mir also ganz sicher, das hat hingehauen, also gelöscht ist alles, die Gegenstände sind alle abgelöscht, man hat auch teilweise ausgeräumt die Wohnung und die Decke war eigentlich kaum beschädigt, interessanterweise, hat sehr gut gehalten und die Leute haben dann dort, wo ein bisschen größere Risse entstanden sind, noch nachgeschaut, ja, haben sie aufgemacht, hat man gesehen, keine Rauchspuren, keine Verkohlung, gar nichts. Ja, und daraufhin sind wir halt guten Gewissens dann nach Hause gefahren. Die Mannschaft, die kontrolliert hat, ist ein bisschen später gekommen, Einsatzbericht geschrieben. Ja, und am nächsten Morgen hat mich mein Kollege abgelöst und dann erzählt man sich natürlich, was am Vortag vorgefallen ist. Da habe ich ihm gesagt, ja, wir haben einen Wohnungsbrand gehabt und war ein sehr intensiver Brand und ist aber alles gut gelaufen. Ja, und dann übergibt man eben, wenn man sozusagen die Informationen ausgetauscht hat, den Dienst, geht nach Hause, 24 Stunden später kommt man wieder in Dienst, ich setze mich wieder mit meinem Kollegen hin, beim Café, und sagt er zu mir, du, ich habe gestern auch einen ganz kleinen Brand gehabt, aber sonst war nicht viel los, und sage ich, ah, was, sagt er, ja, der und der Adresse war er, ja, im zweiten Stock, und sage ich, das ist ein Stock über der Wohnung, wo wir gestern waren, hat er gesagt, ja, hat er gesagt, ich war beim Fußbodenbrand dort, ja. Jetzt war es tatsächlich so, dass sich herausgestellt hat, dass offensichtlich irgendwo das böse Feuer, ja, doch in die Decke reinkommen ist und dort auch ein bisschen geglost hat. Und das hat sich dann sozusagen an der Fußbodenleiste, hat man dann ganz leichte Rauchspuren gesehen in der Wohnung darüber. Man muss aber dazu sagen, wir haben die Wohnung am Vortag, ja, also beim Brandeinsatz, wo wir dort waren, haben wir die darüberliegende Wohnung selbstverständlich kontrolliert und da hat man nichts gesehen, nichts gerochen, das war also alles in Ordnung. Außergestellt hat sich dann auch, es war der Lusterhaken. Lusterhaken hat irgendwie niemand gedacht. Ja. Und der Lusterhaken, der ist halt eben in den Tram reingeschraubt, ja, und der Lusterhaken hat durch die Wärmeübertragung es geschafft, dann sozusagen hier doch offensichtlich einen kleinen Glimmbrand zu erzeugen. Ja, war jetzt keine Ruhmesleistung, muss ich dazu sagen. Ja, ist Gott sei Dank nicht mehr passiert. Ja. Aber man wird dann natürlich aufgrund solcher Ereignisse dann wieder etwas vorsichtiger. Ja. Und schaut lieber zweimal oder dreimal und Das gehört dann in eine Schublade rein. Es liegt dann in der Schublade, wo man weiß, aha, okay, man schaut in den Brandraum rein, schaut alles ganz gut aus, aber Lusterhaken.
Menschen, die von solchen Bränden betroffen sind, müsst ihr die dann auch entsprechend psychologisch betreuen? Wie gehen die mit Brandfällen um?
Also ich hätte es jetzt nie erlebt, dass irgendjemand mit Humor nimmt oder locker nimmt, ja. Wenn so eine Wohnung vom Brand betroffen ist, also meistens ist dann wirklich eine große Sanierung, ja. Wenn man vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat, ja, dann kann es auch mal witzig werden, ja. Ich kann mich noch gut erinnern, es war ein Brand in der Küche, ja. Also die ganze Küche ist ausgebrannt, war komplett schwarz, aber Gott sei Dank nicht weiter übergegriffen auf die Wohnung. Also der Rest der Wohnung war eigentlich recht gut. Die haben es auch richtig gemacht. Die haben sozusagen Türe zugemacht, ja, Feuerwehr gerufen und haben sich selber in Sicherheit gebracht. Und dann hat sich halt dann dort so langsam rausgestellt, was eigentlich passiert ist. Ja, der Einsatz war ungefähr am Morgen früh um 4. Die Frau hat uns dann erzählt, naja, also ihr Mann ist sehr spät nach Hause gekommen und sie wollte ihm noch was Gutes tun, sie wollte ihm noch irgendwas zum Essen machen und daraufhin hat sie beschlossen, sie brät ihm jetzt ein Schnitzel raus, ja, weil man hat ja einen Hunger, wenn man lange unterwegs gewesen ist. Also eine wirklich sehr mitfühlende Frau. Und leider Gottes ist das Schnitzel in Brand geraten. Also sprich nicht das Schnitzel, aber das Fett in der Pfanne. Ja. Und daraufhin ist die Küche ausgebrannt. Ja. Und wie schon gesagt, er hat schon einen leichten Sitzen gehabt. Ja. Und ich werde nie vergessen, nachdem das Feuer dann gelöscht war und man die Küche sozusagen durch das Öffnen vom Fenster der Rauch abgezogen ist, hat mir ihn halt einmal gezeigt, wie es jetzt ausschaut, ja. Und dann hat, werde ich auch nie vergessen, hat er sie so im Arm gehabt, ja, hat sie so angeschaut und hat nur gesagt, Schatzi, ich glaube, wir brauchen eine neue Kuchel. Ich kann nicht so gut wienerisch, aber er hat es im Tischen wienerisch gesagt und es war wahnsinnig lieb und ich bin auch überzeugt, sie hat eine neue Kuchel gekriegt. Für sowas hat man auch eine Versicherung. Und glücklicherweise ist dem Rest der Wohnung eigentlich nichts passiert, weil sie es richtig gemacht haben, Türe zu zur Küche, zum restlichen Wohnraum.
Alkoholisierte Personen und Brandfälle, das kommt ja doch immer wieder mal vor in dieser Kombination. Ich kann mich da auch an eine Geschichte erinnern, wo dann ein ganzer Wohnbau mehr oder minder dem Alkohol nicht ganz abgeneigt war und ihr zu einem Einsatz gerufen worden seid. Wie war das?
Ja, das war auch ein ausgedehntes Brandereignis. Es war im 16. Bezirk und das war genau, wo die Fußballweltmeisterschaft war, an einem sehr warmen Sommertag. Also dorthin kommen sind, hat es einmal eigentlich in der Erdgeschosswohnung, also voll rausgebrannt aus den Fenstern, also richtiger Vollbrand der Wohnung. Man hat dann Löschleitungen reingelegt in den Innenhof, hat dann mit der Brandbekämpfung begonnen, von außen und auch von innen, also war wirklich intensives Feuer. Und in der Zwischenzeit, ja, hat sich das natürlich herumgesprochen, dass ein Gemeindebau brennt. Ja, es war auch das Stiegenhaus stark verraucht, ja, also man musste das Stiegenhaus kontrollieren, Wohnungen aufmachen, teilweise Wohnungen aufbrechen. Und dann sind immer plötzlich mehr Leute hergekommen, ja. Offensichtlich waren es halt alle beim Wirten, beim Fußballmatch schauen, ja, am Nachmittag. Und dann ist der Frau dahergekommen, ja, und die hat sich vorher mit dem Feuerwehrmann erkundigt oder beschweren wollen, ja. Und der hat dann gleich gesagt, naja, er ist nicht zuständig, ist da drüben der mit dem gelben Helm, ja. Und dann kommt der Frau auf mich zugestürmt und fängt an zum Schreien. Mein Kolli, rettet mein Kolli, wenn meinem Kolli was passiert, dann bringe ich euch alle um. Und muss man so sagen, sie hat ziemlich gut, würde ich sagen, einen Sitzen gehabt. Ja, und ich natürlich mir gedacht, na, wer ist Kolli? Ja, und mein Kolli, dann habe ich gesagt, ja, also mal ruhig, ja, wo wohnen Sie, welches Stop haben Sie, ja, und wer ist in der Wohnung? Ja, mein Kolli, ja. Ist nicht mehr sehr schwer, aus den Leuten was rauszukriegen. Und man dachte, okay, der Kolli wird wahrscheinlich hier ein Mann sein, der schaut vielleicht auch fern da oben, schaut das Fußballmatch da oben an oder so. Herausgestellt hat es dann auch, dass der Kolli halt ein Vogel war, ja, und aber auch Vögel sind natürlich unbedingt schützens- und rettungswert, ja, weil wir sind ja auch für die Rettung von Menschen primär zuständig, aber macht man natürlich auch dann für Tiere und dann hat sie auch einen Wohnungsschlüssel hergegeben, das erleichtert die Sache, dann muss man die Tür nicht aufbrechen, ja, und dann ist schon ein Feuerwehrmann schon rauf und hat natürlich Kalle geholt, hat ihren Kalle im Käfig dann übergeben und dann war sie glücklich und zufrieden, ja. Und so hat sie es halt dort überhaupt abgespielt, ja. Also auch wenn man gefragt hat, irgendwie, wem gehört die Wohnung dort, hat es geheißen, ich wohne nicht dort. Da habe ich gesagt, es interessiert mich nicht. Ich habe gesagt, wissen Sie, wer dort oben im zweiten Stock in der Wohnung dort, wo das Fenster offen steht, wohnt? Das weiß ich nicht, habe ich gesagt. Sie kennen ja ihren Nachbarn nicht. Ich wohne dort nicht. Also war ganz schwierig, aus den Leuten Informationen rauszukriegen. Ja. Stirnhaus war also ja, schwer desolat. Ja. Inzwischen hat sie eben der ganze Innenhof gefüllt gehabt. Das war offensichtlich der Brand interessanter wie das Fußballmatch. Ja. Und haben eben dann wieder gewartet, bis sie wieder in ihre Wohnungen zurückgehen durften.
Neben dem Karli hat es ja, glaube ich, auch andere Tiere für dich zu retten gegeben. Wobei ja, die Rettungen aber dann nicht immer ganz erfolgreich verlaufen sind, wenn ich mich so richtig erinnere.
Ja, es ist interessant. Also im Gegensatz, wir haben ja beide in Deutschland studiert. Ja? Du kannst dich nicht mehr erinnern, in Deutschland auch Rettung von Mensch und Tier, oberstes Gebot. Also in Deutschland machen sie für einen Hühnerstall ein Brandschutzkonzept. Würden wir auch wünschen in Österreich, das gäbe nochmal ein riesiges Geschäftsfeld, ja, für jeden Stall ein Brandschutzkonzept machen. Bei uns ist es schon so, dass die Feuerwehr mal primär also für die Rettung von Menschen verpflichtet ist. Ja. Und da gibt es auch ganz einen interessanten Paragraphen im Feuerwehrgesetz über die Pflichten im Einsatz. Und da heißt es auch, dass zur Rettung von Menschen ja, unter Gefährdung der Sicherheit alles aufzubringen ist. Das heißt, da geht es auch dezidiert darum, dass es zulässig ist, seine Sicherheit zu gefährden, ja, und sogar notwendig ist. Und aber natürlich ist es auch so, dass eben, weil du vorher gefragt hast, ja, Menschen, die hängen natürlich einerseits an ihrem Hab und Gut und natürlich noch viel mehr an einem Haustier. Und dafür hat man auch Verständnis. Das heißt, man versucht natürlich auch, ja, die Tiere, die sich oft in der Wohnung befinden, zu retten. Und Tiere also vertragen eigentlich den Rauch gar nicht gut. Mal zu sagen, natürlich relativ auch so, dass man dann auch eventuell tote Tiere vorfindet, was natürlich für den Besitzer auch sehr traurig ist, weil du gesagt hast, gibt es auch lustige Einsätze, also Hab und Gut verlieren und dann vielleicht eventuell auch noch die heißgeliebte Katze oder eben den Karle. Ja, man hat ja gesehen an den Emotionen von der Frau, dass der Karle ganz wichtig war. Ja, das ist eine bedeutsame Geschichte und deswegen versucht man die auch immer wieder zu retten.
Dahinter steckt ja auch, dass ihr in Feuerwehreinsätzen ja wirklich diese große Verantwortung habt und für euer Fehlverhalten, also wenn es zu einem kommt, ja dann auch entsprechend gerade stehen müsst, oder? Also es ist schon so, dass beim Feuerwehreinsatz, wenn es da zu einem Fehlverhalten kommt, dann auch ein Rechtsfall daraus entstehen kann. Also ihr habt dann auch entsprechende Haftung als Feuerwehrleute.
Ne? Das ist ganz klar. Was man natürlich immer versucht, dass keine Person jemals zu Schaden kommt. Ja, und es gibt auch so ein oberstes Gebot, also auch durch einen Feuerwehreinsatz darf eine Gefährdung nie größer werden. Ja, also ich darf auch nichts falsch machen. Ja, oder sollte nichts falsch machen. Ich meine, es sind auch alle Leute oder alle Feuerwehrleute sind nur Menschen. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Lüftungsmaßnahmen setze oder irgendwas, ja, und versuche Rauch rauszukriegen, ich muss einfach schauen und immer sicher sein, dass ich nicht eventuell die Situation dadurch noch verschlechtere. Also durch den Einsatz darf sich die Situation keinesfalls verschlechtern für die Personen. Und kann natürlich auch passieren, ja, wenn wirklich mal was ganz schief läuft, ja, oder was nicht entsprechend geht, dass es natürlich rein theoretisch auch eine zivilrechtliche Klage gibt. Ja. Also ich habe das Gott sei Dank nie erlebt. Ja, mit Ausnahme, dass die Feuerwehr mal eine Lackierung vom Auto zahlen hat müssen. Das war auch so, dass der sozusagen hier das eingefordert hat. Und er hatte auch recht. Also wir waren, das Auto ist auch im Zuge des Feuerwehreinsatzes beschädigt worden. Sowas kann passieren. Was natürlich keinesfalls passieren soll, dass Personen zu Schaden kommen durch einen Feuerwehreinsatz.
Aber das heißt, ihr könnt nicht einfach rücksichtslos mit Blaulicht durch die Stadt rasen zum nächsten Einsatz und auf Sachgut und auf Menschen da jetzt keine Rücksicht nehmen. Das ist ganz klar, so dass ihr auf diese Dinge auch entsprechend achten müsst.
Ja, wobei man zu sagen muss, Sachgut unter Anführungszeichen, ja. Also wenn es im Einsatz zweckdienlich ist, ja, dann durchschneiden wir natürlich auch einen Zaun. Das ist uns dann ziemlich egal. Also da wird nicht lang herumgequackelt. Und da ist halt manchmal auch ein bisschen ungut, wenn man eventuell die falsche Wohnungstüre erwischt, was ich dazu sagen muss, was einem im Laufe der Jahre immer wieder mal passiert. Ja. Weil oft ist es gar nicht so leicht zu erkennen, wo man sieht vielleicht von außen, ja, wo brennt es. Ja. Und wenn es so verwinkelte, verschachtelte Gebäude sind, ja, da gibt es ein paar wunderbare Beispiele in Wien, ja, dann ist es im Gebäude gar nicht so leicht abzuschätzen, ist es jetzt der dritte oder der vierte Stock, was brennt. Man versucht ja nicht gleich die Tür aufbrechen. Ja? Also zuerst klopft man mal, ja? Und dann, wenn es sozusagen hier niemand aufmacht, dann wird man die Tür aufbrechen, ja, für die Brandbekämpfung. Aber kann natürlich durchaus mal passieren, dass man die falsche Tür erwischt, ja, oder man klopft, ja, und plötzlich stehen die Leute dahinter und es ist gar nichts.
Es wäre ja wünschenswert, wenn sich wieder viele junge Menschen auch für das Feuerwehrwesen interessieren, damit in allen Gemeinden, in allen Städten der entsprechende Schutz unserer Feuerwehren weitergegeben ist. Wenn sich jetzt jemand für die Feuerwehr interessiert, was kannst du dem oder der mitgeben? Also was braucht es für die Arbeit bei der Feuerwehr? Ja, was ist dein Ratschlag?
Also man muss sagen, bei der Feuerwehr braucht man einfach die unterschiedlichen Talente. Ja, gut ist auf jeden Fall, wenn man mal ein Handwerk gelernt hat. Ja, es ist einfach hervorragend, wenn man einen Zimmerer dabei hat und irgendwo mit Holz arbeiten muss, weil ich zum Beispiel erwähnt habe, ganz am Anfang mit Bölzen. Ja, der kann das einfach, hat das gelernt. Ja. Aber ist auch gut, wenn man einen Installateur dabei hat, ja, weil wenn man dann irgendwo ein Problem mit einer Therme hat, naja, der kann das auch. Die Feuerwehr kann eigentlich viele Leute benötigen. Und eines muss man sich auch immer bewusst sein, es ist vielleicht schade, dass es nicht mehr so viel Anklang findet, weil die Aufgaben, die man hat, ja, die sind auch sehr, sehr befriedigend. Ja. Man ist immer der Gute, man hilft immer. Ja. Also die Feuerwehr ist ja nicht jemand, der irgendjemand straft oder dergleichen, ja, sondern man versucht, anderen Menschen zu helfen und da kommt wahnsinnig viel Dank zurück. Und es ist schön, das miterleben zu können, ja. Das erlebt man auch bei einer Berufsfeuerwehr. Es gibt viele Leute, die sich auch bedanken, dann zum Beispiel schriftlich für den Einsatz. Ja. Und das ist eine tolle Aufgabe und sie befriedigt einem enorm. Ja. Also von dem her kann ich es nicht ganz verstehen, dass man sozusagen hier schon Nachwuchsprobleme hat. Ja. Insbesondere auch deswegen, weil es gibt ja auch schon die Jugendfeuerwehr, ja, mit Wettbewerben und dergleichen. Ja. Und die Wettbewerbe sind dann halt ähnlich auch wie bei anderen Sportarten auch. Und man kann einerseits sehr viel lernen und man kann sehr viel Gutes tun.
Ja, Frank, ich glaube, wenn man dir zuhört, wenn man deine Geschichten hört, dann wächst die Begeisterung. Dann werden sich vielleicht doch viele Zuhörerinnen und Zuhörer jüngeren Alters auch dafür entscheiden oder entschließen, zur Feuerwehr zu gehen. Mich würde das sehr freuen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über deine spannenden Geschichten heute. Ich glaube, du hast noch viel mehr auf Lager. Vielleicht machen wir mal einen zweiten Teil und ich lade dich gern wieder ein zu einem weiteren Podcast.
Ja, gerne. Ja. Ich werde auch die Feuerwehr immer vermissen, ja. Bis an mein Lebensende. Ja. Und wenn heute eine Löschbereitschaft vorbeifährt mit Blaulicht oder ich sehe einen Feuerwehreinsatz, dann muss ich aufpassen, dass mir nicht die Tränen kommen, ja. Es war eine schwierige Entscheidung, die Berufsfeuerwehr Wien zu verlassen, weil es war eigentlich wirklich meine Profession. Wo man aber auch dazu sagen hat, auch einen gewissen Nachteil, ja, für das soziale Umfeld und für die Familie. Ja. Also diese Wechseldienste, die man bei der Feuerwehr hat, die sind einfach weder familienfreundlich noch gut für mit den anderen Freunden. Also alle fahren auf die Berge am Wochenende, Samstag, Sonntag. Ja, man hat halt Dienst und kann nicht mitfahren. Und es ist halt nicht immer alles so planbar. Das heißt, das sind durchaus halt auch die Einschränkungen, aber die betreffen natürlich in erster Linie wirklich die Berufsfeuerwehrleute.
Ja, ich wollte gerade sagen, du sprichst ja von der Berufsfeuerwehr. Und freiwilliger Feuerwehrmann bist du noch?
Naja, ich bin Brandrat honoris causa in Niederösterreich. Ja. Das hat sich so ergeben, ja. Kann natürlich nicht viel beitragen in Niederösterreich, außer ein bisschen dem vorbeugenden Brandschutz, ja, was ich früher gemacht habe, weil ich eben einfach nicht in Niederösterreich lebe, ja. Aber sobald ich vielleicht einmal irgendwo aufs Land ziehe, werde ich mich garantiert bei der Freiwilligen Feuerwehr melden, ja. Hoffe, ich bin noch nicht so alt, ja. Und würde mich auch freuen, dort sozusagen mein Können, meine Talente einbringen zu können.
Ja, und ich denke, mindestens einmal im Jahr bei der Ausrichtung vom Feuerwehrfest wirst du dann tatkräftig mitwirken.
Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Das muss man auch dazu sagen, ja.
Lieber Frank, vielen Dank für deinen Besuch und alles Gute.
Wollen Sie mehr über Feureo erfahren? Schauen Sie auf www.feureo-podcast.at vorbei. Hier können Sie alle Folgen anhören, mehr über unsere Gäste erfahren und den Podcast auch gleich abonnieren.